Gut, wir haben ja vor zwei Wochen aufgehört, wo das Volk Israel auf der Ebene von Moab gelagert hat. Sie sind bereit gewesen für die Landnahme und ich möchte jetzt mit Ihnen, wie das passiert ist, was sie genau gemacht haben. Und der Gedanke ist ja der, dass, das merkt ihr auch ein bisschen in diesen Bibelseminaren, jetzt über das Alte Testament geht es mir jetzt nicht so fest um die Anwendung dann, schon ein bisschen am Schluss, aber vor allem ist mir das Anliegen, dass wir uns die Welt ein bisschen besser vorstellen, die da im Alten Testament war, dass es uns irgendwie das auch näher kommt. Also, sie sind dort auf dieser Ebene von Moab. Der Josua war neuer Heerführer und Gott hat ihn dort mal ganz fest bestätigt, auch als Heerführer, der hat ja ein grosses Erbe angetreten, oder? Der Mose war der Überherrscher, also der Überleiter und jetzt ist er quasi Nachfolger. Und Gott hat mir dann wirklich auch gesagt, es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Das ist eine enorme Zusage, die Gott dem Josua gemacht hat. Niemand wird vor dir standhalten können. Und vor dem Volk Israel ist das Land Kanaan gelegen und darin haben viele Völker gelebt. Unter anderem werden die Kanaaniter erwähnt, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Aber auch die Philister sind ja dort gewesen und das sind jetzt ein bisschen die Hauptvölker gewesen. Und was war, die Völker sind nicht organisiert gewesen miteinander. Das ist vielleicht wie so ein bisschen, ja, einfach, die Völker sind einfach dort gewesen, aber es hat nicht zusammen eine Organisation gehabt, was natürlich ein Vorteil gewesen ist für Israel. Und der Kanaan ist ein Mann gewesen, und zwar ist das ursprünglich der Enkel gewesen vom Noah. Und das Land ist nach dem Kanaan benannt worden, und viele von diesen Völkern, die darin gewohnt haben, sind von ihm abgestammt. Darum das Wort Kanaan. Also, der ist nöch, oder Sintflut gewesen, sag jetzt mal, der Kanaan. Und der Name Kanaaniter, der dient einerseits als Name für das Volk, was so heisst, aber auch als Sammelname für alle Völker, die ich jetzt vorher aufgezählt habe. Also da muss man ein bisschen schauen, was ist jetzt gemeint, das eigentliche Volk, oder ist es wie, sind alle gemeint im Überblick. Und das Land Kanaan, wo wir da sehen, das ist, ich müsst da die roten Striche und so, müsst ihr noch nicht gross beachten, das ist vor allem da das Westjordanland gewesen. Also das ist der Jordan, westlich vom Jordan. Das ist eigentlich das eigentliche, das ursprüngliche Land Kanaan gewesen. Das hat man unter dem verstanden. Und Kanaaniter, die haben vor allem die beiden Gottheiten Baal und Astarte verehrt. Und der Josua, der hat jetzt eine vierteilige Strategie gehabt, um das Land zu erobern. Er hat erkannt, dass das Land Kanaan so aus zwei Hauptgebieten besteht. Das eine ist im Norden, wo es starke Völker hat, so in dieser Jezreel-Ebene auch, kanaanitische Völker. Und unten, da hat es amoritische Völker gehabt. Das sind so die zwei starken Flügel gewesen, um dem so zu sagen. Und er hat wollen die beiden voneinander isolieren, die Hauptgebiete. Und darum hat er nicht einfach so von unten, wie schon von da kam, der Sparnea, hätte ja einfach unten rauf angreifen können. Mal schauen, was passiert. Nein, wir haben letztes Mal gesehen, er ist ja ums Tote Meer herum. Und hat ihm von da, ist er übergestochen. Von Osten dann, bei Gilgal. Und das hat er ganz bewusst gemacht, dass er schon mal die beiden Kräfte können auseinanderhalten, dass sie nicht haben können zusammen gegen ihn vorgehen. Und so ist also die erste Operation, der erste Feldzug, ist der gewesen, Feldzug gegen Jericho. Und da ist das erste Problem gewesen. Jericho ist zwar nicht besonders gross gewesen, aber ein sehr starke Festung gehabt, hohe Verteidigungsmauern. Und, es ist dazu eine Zeit vom Frühling gewesen, Frühregen. Der Jordan, der hat ganz hoch Wasser gehabt. Ist also eine natürliche Barriere gewesen. Dann hat der Josua, das, die Geschichte kennen wir ja, die beiden, Kundschafter ausgesendet. Und sie hätten die Schwächen auskundschaften von Jericho. Und haben ja dann dort erfahren, dass Jericho mega Angst hat. Also die Einwohner von Jericho hat Angst gehabt vor Israel, weil sie gehört haben, was Gott schon alles gemacht hat. Schon mal gut gewesen. Aber das Problem vom Hochwasser ist ja immer noch da gewesen. Und da hat Gott ganz mächtig gezeigt, dass er hinter seinem Volk steht. So wie in Ägypten. Er hat nämlich dort dann den Jordan angehalten. Und es ist so gewesen, dass Priester, die sind mit der Bundeslade, das ist die Gegenwart, das ist ein Symbol von der Gegenwart von Gott gewesen, die sind in Jordan eingestanden. Und wo sie eingestanden sind, hat sich angefangen, der Jordan aufzutürmen. Wie ein Damm heisst es. Und zwar bis hin zu der Stadt Adam. Die war ungefähr da oben gewesen. Also es hat sich recht weit oben, hat sich das dann aufgetürmt, wie ein Damm. Und dann sind sie durchgegangen. Haben dann dort, müssen die jungen Männer, die in dieser Wüste dann in den 40 Jahren auf die Welt gekommen sind, die haben sich müssen beschneiden lassen. Also das war ein Zeichen gewesen, dass sie das Bundesvolk sind von Gott, dass sie wirklich ihm gehören. Sie haben dann das Passafest gefeiert. Das muss auch ein ganz besonderes Fest gewesen sein, damals, wo sie auch schon eingesehen, also schon gefeiert haben, wo sie von Ägypten ausgezogen sind. Und dann hat der Josu eine Gotteserscheinung gehabt. Der Mose hat auch eine Gotteserscheinung gehabt. Und der Josu hat auch eine gehabt, wo plötzlich ein Mann vor ihm gestanden, mit einem gezückten Schwert. Und der Josef fragt, gehörst du zu uns oder zu den Gegner? Und dann hat er gesagt, ich bin der Oberste von deinem Heer. Und dann ist er auf die Knie gegangen von dem. Ist wahrscheinlich der Engel des Herrn gewesen. Es steht nicht wortwörtlich, aber ich nehme es an. Und das ist ihm mega, hat ihm Kraft gegeben. Und dann ist also die Armee, also beziehungsweise Kanaan, ist dann da über den Jordan. Und in Gilgal haben sie erst Lager eingenommen. Also sie haben dort gelagert, das Volk. Am ersten Ort dort. Und von dort aus sind die Armee dann 3 Kilometer südlich sind sie dann Richtung Jericho gezogen. Und Jericho, die Stadt ist auf einem Hügel gelegen. Unten dran ist gerade ein Fluss durch. Wadi hat er geheissen. Also auf einem Hügel. Und dort hat Gott eben auch wieder gezeigt, dass er hinter seinem Volk steht, dass er fürs Volk kämpft. Wie wir ja die Geschichte wissen, wo dann die Mauern umgekehrt sind. Und interessant ist ja, die Mauern sind ja nach aussen umgekehrt. Also von der Geschichte her auch. Und es ist ja auch, es haben sie in den archäologischen Ausgrabungen gefunden, dass die Mauern der Hang drauf verteilt gewesen sind. Normalerweise, wenn ein Heer angreift, kommen sie mit ihren Sturmböck und dann geht die Mauer ja innen runter, wo sie umgeht. Und da ist eben die andere Richtung gewesen, weil Gott ja dort auch eingegriffen hat. Und so haben sie Jericho dann eingenommen, als erstes. Und im zweiten Schritt hat der Josua dann wollen ins zentrale Hügelland eingehen, hat wollen einnehmen, mit vom Land rein. Und dazu hat der Josua Ai angegriffen. Als zweites dann, die Stadt Ai. Und wir sehen da auch einen Querschnitt. Sie sind da vom Osten über den Jordan gekommen. Das ist ja unter dem Meeresspiegel, oder? Etwa 300 Meter. Dann Jericho, das ist ein bisschen erhöht gewesen. Und Ai ist da oben. Also, sie haben eine rechte Wanderung drauf gehabt. Und haben dann Ai angegriffen. Und haben eine ganz überraschende Niederlage müssen einstecken. Der Josua ist dort total bestürzt gewesen. Der hat die Welt nicht verstanden. Jetzt hat ihm doch Gott derart die Zusage gegeben. Niemand kann von dir standhalten. Und es ist die zweite Stadt und sie haben schon Niederlage. Und es ist ja nicht so eine Riesenstadt gewesen, eigentlich. Aber da ist er dann rausgekommen, dass der Achan schuld ist, weil er in Jericho hat er Sachen gestohlen, die unter einem Bann gestanden sind. Also ein Bann heisst, entweder muss man alles vernichten oder es gehört nur Gott, ausschließlich Gott. Und nachdem der Achan und seine Familie gerichtet worden ist, haben dann den Josua können einnehmen. Und auch da wieder, sie haben es ganz interessant gemacht, da war wirklich viel Taktik dabei gewesen. Sie sind ja eigentlich überlegen gewesen. Er hätte die Stadt einfach überrennen können, wenn er wollte. Aber er hätte auch nicht unnötig Leute aufs Spiel setzen. Und dann ist es so gewesen, sie haben Ai angegriffen mit 30.000 Leuten. Das ist also wenig von der ganzen Armee, die sie hatten. Und dann, also das war dann das zweite Mal gewesen. Das erste Mal haben sie dann wirklich ein bisschen eingesteckt gehabt. Und das zweite Mal wieder 30.000 Leute sind angekommen. Die Armee von Ai stürmt raus aus ihrer Stadt und greift den Josua an. Der Josua dreht um nach einem Zeitchen, macht eine scheinbare Flucht. Ein geht hinten rein, die Armee von Ai, und in der Zwischenzeit kommt eine zweite Truppe, also der zweite Armeeteil von Israel, kommt von der Seite, aus dem Versteck und greift die Stadt an, die jetzt unbewacht ist. Sie haben die Stadt eingenommen, runtergebrannt, und dann plötzlich sieht die Armee von Ai, die am Josua anjagt, im Rücken, dass ihre Stadt brennt. Die kehren sich um, sind erschüttert. Der Josua kehrt auch um, greift sie wieder an, und von hinten kommt die zweite Teil von der Armee und greift Ai, also die Armee von Ai auch von beiden Seiten. Und sie haben eine vernichtende Niederlage eingefahren, die Leute von Ai. Und so hat er das gemacht, also wirklich noch schlau. Und Ai ist dann total zerstört worden, die ganze Stadt. Und dann hat sich Israel dann Richtung Gibeon sind sie gegangen, beziehungsweise Richtung Bethel, und von dort ist nicht weit dann von Gibeon, man sieht das da, da ist dann Gilgal, Gibeon, Bethel. Und wo sie da sich Richtung Bethel bewegt haben, sind Boote gekommen von Gibeon, die sich aber ausgegeben haben, als kämen sie von weiter weg. Und haben gesagt, wir wollen mit dir einen Bund machen. Und sie haben extra sich noch anders angelegt. So, was wäre alles schon verschlissen von der weiten Reise gewesen. Dabei sind sie von dort gewesen. Das sind eigentlich Heviter gewesen. Und sie haben dann den Gideon, den Josua, haben sie dann eigentlich dazu gebracht, den Bund einzugehen. Sie haben eigentlich betrogen. Aber der Bund ist gestanden. Und darum hat er ihn nicht rückgängig machen können. Weil das hätte er ja nicht wollen. Also kann ich das Volk einen Bund machen mit denen. Und dann ist der dritte Teil gekommen. Nachdem der Josua jetzt das nördliche Kanaan militärisch vom südlichen Teil abgrenzt hat, isoliert hat, strategisch, und er sich so platziert hat, in der Mitte von dem Land, so richtig sich ausbreitet hat, ist es so gewesen, dass im Südbereich, dass ein Front gegeben hat von Finden. Also sie haben dann sich zusammengefunden, Bewohner vom Land und kanaanitische Völker, zum gegenüber Israel gemeinsam anzugreifen. Sie haben es also da, haben sie doch probiert, sich zu verbinden. Und es war eine Allianz von 5 Königen, amoritischen Königen, genau gesagt. Und wenn wir da sagen Könige, dann muss man das nicht einen David vor Augen haben oder einen Salomo, der so ein grosses Land regiert hat, sondern es sind so Stadtkönige gewesen. Nämlich der Stadtkönig von Jerusalem, von Hebron, von Jarmut, Lachisch und Eglon, die 5. Und jetzt haben die aber nicht Israel angegriffen, sondern das erste Mal haben sie Gibeon angegriffen. Und zwar, sie wollten Gibeon bestrafen, weil sie einen Bund eingegangen sind mit Israel. Sie haben gar keine Freude gehabt. Und was sie das gemacht haben, ist Israel verpflichtet gewesen, gemäss dem Bund zu helfen. Und sie sind dort, sind eingeschritten und hat eine grosse Schlacht gegeben und Israel hat gewonnen. Und hat somit auch gerade weite Bereiche vom Südland gerade auch schon beherrscht. Was auch speziell ist, bei dieser Schlacht ist Gott eigentlich dir zugekommen. Gott hat den entscheidenden Sieg errungen. Das heisst da im Josua 10, Vers 5 und 11. Der Herr aber verwirrte sie vor Israel. Und es geschah, als sie vor Israel flohen. Sie waren gerade am Abhang von Beth Horon. Da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab. Ich kann auch nicht, dass das Hagelkörner gewesen sind. Bis Aseka, sodass sie umkamen. Es waren aber mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die, welche die Söhne Israel mit dem Schwert umbrachten. Also Gott hat da enorm geholfen. Und dann hat der Josua zum Beispiel, er hat auch wirklich viel überlegt. Er hat eigene Soldaten befohlen, die sollen die Geflüchteten finden, davon abhalten, in ihre eigene Stadt zurückzukehren, in die Ortschaften. Und unter anderem auch darum, weil sie haben die Ortschaften nachher bewohnen. Und sie haben keinen Krieg in diesen Ortschaften, um dass alles kaputt geht. Sie haben wollen, dass die Leute dann ihre eigenen Häuser abreißen, damit Israel nichts davon hat. Und darum hat er das wollen verhindern, dass sie zurückgehen. Der Josua hat dann gegen diverse amoritische Städte im Süden gekämpft von Kanaan. Und sie haben überall den Bann vollstreckt. Das heisst, sie haben eigentlich alle Einwohner umgebracht. Und wenn man sich das überlegt, das ist echt unschlimm gewesen. Also, das ist wirklich schrecklich. Aber das ist eigentlich das Ausüben vom Gericht Gottes gewesen über ein gottloses Volk oder gottlose Völker. Und konkret haben es vor allem die Dörfer gewesen, in der Stadt Makeda, Libna, Lachisch, habe ich es da gerade noch? Ja, wir können schnell zurückgehen. Wenn das, sehen wir es überhaupt? Kann man die Dörfer, die Städte nicht mehr lesen? Weniger. Ist auch gleich. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall eben Makeda, Libna, Lachisch, Eglon, Hebron, Debir, all die haben sie nahe dies nahe dann erobert. Und es heisst dann, so ein zusammenfassender Bericht von dem Teil ist da im Vers 40. So schlug Josua das ganze Land auf dem Gebirge und im Süden und im Hügelland und an den Abhängen mit allen seinen Königen und ließ niemanden übrig und vollstreckte den Bann an allen, was Odem hatte, wie der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Das hat er gemacht. Und dann ist er zurückgekehrt mit seinem Heer auf Gilgal in das Lager. Also da wieder ist er hergegangen. Und dann ist der vierte Schritt angestanden. nämlich die Invasion vom Herzland von der eigentlichen Kanaaniter. Das ist dann da oben gewesen. Das ist dann eigentlich der Nordteil gewesen. Das Jezreeltal. Da steht Jezreel, das ist das Tal da. Das ist ein wichtiger Teil gewesen. Und auch Galiläa. Oder da haben wir ja den See Genezareth. Und da ist ja dann Galiläa, wo dann Jesus ja auch weitgehend auch gewohnt und gewirkt hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo Israel wieder in Gilgal war, nach der Kampfepisode von da unten, haben ja die Völker im Norden, die sind über alles informiert gewesen. Die haben genau gewusst, was passiert ist im Mittelland und im Südland. Und sie haben dort sich auch formiert zu einer Allianz gegen Israel. Und zwar der Führer von dieser Allianz war der Jabin gewesen. Der Jabin war König von Hazor. Das haben wir hier oben. Das ist nördlich vom See Genezareth. Und die Stadt war so ziemlich die grösste Stadt gewesen im Norden. Sie ist auf dem Hügel gelegen. Und es heisst dann im Josua 11, und vielleicht können wir das mal zusammen lesen. Josua 11, Vers 4 bis 6, die die Bibel dabei haben, könnt ihr mal aufschlagen. Ich lese dann mal vor, die drei Verse. Und sie zogen aus, die Allianz, sie und ihr ganzes Heerlager mit ihnen. Ein Volk so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. Sowie sehr viele Pferde und Wagen. All diese Könige trafen zusammen. Sie kamen und lagerten miteinander am Wasser Merom, um gegen Israel zu kämpfen. Da sprach der Herr zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen. Denn morgen um diese Zeit werde ich sie alle vor Israel zu Erschlagenen machen. Ihre Pferde sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Also die Allianz, das ist die grösste Herausforderung bis jetzt. Oder wir haben es da gelesen, die sind so zahlreich wie der Sand am Meer. Und sie haben Wagen gehabt, was da besonders erwähnt wird. Das ist ein riesiger Vorteil gewesen. Massive Infanterie und Kampfwagen. Und haben sich dann an dem Wasser vom Meer in Stellung gebracht. Das ist da östlich von, das ist Hazor und ein bisschen westlich von Hazor, sind die da irgendeinander, haben die sich angefangen parat machen und haben dann gedacht, so, jetzt tun wir uns formieren, wenn es dann kommt, dann sind wir parat. Und wieder hat sich der Josua gezeigt als ein Takt, also ein Fuchs, ein weiser Heerführer. Er hat nämlich nicht da gross noch lang sich in Stellung gebracht, sondern die haben einen Blitzangriff gemacht und haben den Gegner völlig überrumpelt. Die sind noch nicht parat gewesen. Er hat nicht gedacht, dass sie schon kommen und hat gerade einen grossen Sieg errungen über die feindlichen Truppen. Hat dann nachher gerade die Stadt Hazor da oben angegriffen und hat sie besiegt. Und hat sie auf Grundmauern niederbrannt. Also, es kommt die grösste Stadt und hat sie so vernichtend geschlagen, um zu sagen, hey Leute, der Chef bin im Fall ich. Oder die anderen Völker, die anderen Dörfer, die haben gerade gewusst, jetzt ist nicht mehr gut. Und haben wahrscheinlich eine riesen Angst gehabt. Weil er hat seine Kraft und seine Stärke gerade, hat er ganz klar gezeigt. Und es ist darum bemerkenswert, dass er die Stadt kaputt gemacht hat, weil es wird nur von drei Städten berichtet, dass sie zerstört worden sind, nämlich Jericho, Ai und eben Hazor. Sonst die anderen hat er alle stehen lassen, um selber drin wohnen. Und dann haben sie nah bis nah eine Stadt um die andere, da im Norden oben, von diesen Allianzpartnern haben sie erobert. Und dann auch in Besitz genommen. Und das heisst dann im Vers 18 und 19, lange Zeit führte Josua mit all diesen Königen Krieg. Lange Zeit. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die in Gibeon wohnten. Alles andere nahmen sie im Kampf ein. Und im Vers 23 kann ich lesen, und so nahm Josua das ganze Land ein, ganz wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbteil nach ihren Abteilungen, entsprechend ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Es ist so, dass bis zu dem Zeitpunkt sind Kampfhandlungen ungefähr 7 Jahre gegangen. Also der Eroberung ist ungefähr 7 Jahre gegangen. Und dann hat der Josua und sein Heer mal die Hauptkontrolle gehabt übers Land. Und das ist so weit vorgeschritten gewesen, dass der Josua dann die einzelnen Stämme, die Armeeteile der einzelnen Stämme entlassen hat. und dann auch gesagt hat, so jetzt wollen wir das Land verteilen. Interessant ist jetzt Folgendes, gerade im 13. Kapitel, dort redet Gott zum Josua und er sagt zum Josua, du bist alt geworden, im Vers 1 steht, und bist hochbetagt, und dann heisst es, und das ist interessant, sehr viel Land ist noch übrig, das in Besitz genommen werden muss. Obwohl sie so viel schon erkämpft haben, heisst es immer noch, dass diverses Land noch nicht im Besitz genommen war. Und ich habe da Karten, wo man sieht, zum Beispiel das Land der Philister, da unten, das haben sie noch nicht im Besitz genommen. Das Land der Sidonier und das Tal Libanon oder auch östlich vom See Genezareth, all diese Gebiete haben sie noch nicht erobert gehabt. Aber auch wenn diese Teile noch nicht erobert gewesen sind, so sind sie bei der Verteilung eingerechnet worden, wie wenn sie schon voll zu Israel gehört hätten. Es war eigentlich so gewesen, dass eigentlich dann der Josua, wie gesagt hat, ja, das könnten die einzelnen Stämme noch fertig machen, oder? Der grösste Teil, der Hauptteil haben wir jetzt gemacht und der Rest so ein bisschen, das macht dann jeder Stamm noch selber. Und die Landverteilung, die hat dann so ausgesehen, dass das erste Mal die Leviten, die haben ja kein eigenes Land bekommen. Die Leviten sind ja vor allem da gewesen, auch, um den Gottesdienst zu gestalten, auch sich kümmern um die Stiftshütte und alles. Und sie hätten sich sollen auf den Dienst ausrichten und hätten nicht müssen jetzt ihr Land bewirtschaften, also im Sinne von auch verteidigen nach aussen und verwalten, sondern sie haben einfach 48 Städte haben sie bekommen, verteilt aufs ganze Land mit den umliegenden Weideflächen. Und sind so dann eingebettet gewesen, die einzelnen Stämme von Israel. Und dann ist Ruben, der Stamm Ruben da unten, der Stamm Gad und der halbe Stamm Manasse, das sind die Gebiete, die sie bekommen haben, Gad, Ruben, das ist östlich vom Jordan. Und sie haben ja schon ein Zeitchen voran gesagt, wir hätten gern das Gebiet. Also bevor sie eigentlich dann wirklich auf Israel gekommen sind, Kanaan gekommen sind. Und das haben sie dann da eigentlich wirklich dann letztlich auch können beziehen, wo das ihnen vorher schon zugesagt war. Und dann ist es weitergegangen, Juda, der Stamm Juda und der ist da unten. Da sehen wir ein recht grosses Gebiet, wobei da hat es recht viel Wüste hier unten. Und der Stamm Josef, das ist ja so, dass eigentlich seine Söhne Ephraim und Manasse, Manasse ist zweiteilt, da die Hälfte und da die Hälfte, die sind da auch zugewiesen worden. Und es ist so, dass der Jakob schon 450 Jahre voran, hat er in ein Land eigentlich wie zugesagt gehabt. Und das haben sie jetzt auch bekommen. Sie haben das vom besten Land, das sie bekommen haben. Die anderen Stämme, sehen wir da, zum Beispiel Simeon, das ist noch interessant, der ist eigentlich in Mitte, also umkreist von Juda. Oder der Benjamin, der ist da eingeteilt, das ist ein bisschen ein Schlauch. Der Dan stammt da und da, am Mittelmeer. Wobei sie dann nachher eigentlich, sie haben dann einen anderen Platz gesucht, später sind sie dann da raufgezügelt. Dann haben wir da noch Issachar, Sebulon, Asser und Naphtali. Und Naphtali ist eben das spätere Galiläa, wo Jesus dann auch oft gewirkt hat. Und so sind die Stämme dann mittels los. Also die drei da hinten, die haben es gewünscht im Voraus. Und Juda und eben Josef, denen sind eine Art Bischof vom Jakob zugeteilt worden, schon viel früher. Und die anderen Stämme sind dann mittels los eigentlich zugewiesen worden. Interessant ist, dass man fast könnte meinen, und vielleicht ist das so gewesen, dass gewisse Stämme so ein Gebiet bekommen haben aufgrund vom Charakter von ihrem Stammvater. Zum Beispiel der Josef war ja ein Gottesmann gewesen, sondergleichen. Und seine Söhne, die haben da Ephraim und Manasse, die haben eigentlich das fruchtbarste und das beste Land bekommen von allen. Der Juda zum Beispiel war ja der gewesen, der sich für den Benjamin als Bürger wollte in Ägypten. Und auch er hat ein gutes Land bekommen, auch ein grosses Land, also vor allem gross auch. Und der Ruben zum Beispiel, der hat mit der Frau von seinem Vater geschlafen. Und das Land, das er letztlich dann konkret da genau bekommen hat, das habe ich mir also nachgelesen, dass das echt ziemlich ein teures Gebiet war. Also man könnte meinen, dass es einen Zusammenhang hat. Genau. Und was auch noch interessant ist, dass sich die Kampfhandlungen, die dann in den Stämmen hätten sollen stattfinden, in den Einzelnen, dass die sich noch recht lang hingezogen haben. Also wenn wir jetzt vorblättern würden in Richter 1, dann lesen wir nicht immer noch von Kampfhandlungen. Nachdem der Josua eigentlich gestorben ist. Im Josua 13, Vers 13, dort heisst es dann auch noch so ein bisschen traurig eigentlich, aber die Söhne Israel vertrieben die Geschuriter und die Machatiter. Seht ihr, es sind nochmal zwei Völker, die ich vorhin nicht erwähnt habe, sondern es sind nur die Hauptvölker gewesen. Aber nicht, die Völker haben es nicht vertrieben. Und so blieben Geschur und Macha mitten in Israel wohnen bis zum heutigen Tag. Und das ist ein Beispiel, es hat auch andere Völker gehabt, die es stehen lassen haben. Und sie haben also versäumt, das Land ganz einzunehmen und alle Bewohner zu vertreiben. Und wie wir im Richterbuch dann auch sehen, das ist wie ein Krebsgeschwür gewesen, die heidnischen Völker für Israel. Und sie haben ganz viele Probleme bekommen, weil sie den Auftrag nicht ganz zu Ende gebracht haben. Sie sind so nah dran gewesen und haben es nicht durchgezogen. Ich weiss auch nicht, vielleicht sind sie plötzlich irgendwie genügsam geworden, haben gefunden, ja, es ist eigentlich schon gut so. Sie haben die Verheißungen nicht ganz ausgefüllt. Die einen haben auch Angst vor diesen eisernen Wegen von den Kanaaniter. Menschlich sehr verständlich. Aber auf der anderen Seite, Gott hat ihnen ja gesagt, er werde ihnen helfen. Vielleicht ist es einmal gut, wenn wir jetzt einmal einen Link machen ins eigene Leben. Wie ist das bei uns? Gott hat uns ja auch den Sieg versprochen. Eigentlich ganz ähnlich wie Israel. Und er gibt uns Möglichkeiten, um alle unsere inneren Finden, Zwänge, Sucht, zu besiegen. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns mal fragen, haben wir unsere Stolpersteine aus unserem Leben beseitigt? Haben wir die ausgeräumt? Haben wir sie ganz besiegt? Haben wir nicht locker gelassen, bis sie weg sind? Oder haben wir noch Sachen, die man duldet? Irgendein Verhalten oder Gedanken, wo man merkt, das ist so destruktiv. Für Israel hat es extreme Konsequenzen gehabt später und auch für uns hat es Konsequenzen, wenn wir es nicht machen. Ich rede nicht von einem sinnlosen Leben, ich rede von einem Leben unter der Herrschaft von Jesus. Und Israel, das Land Kanaan, steht ja, ist ein Bild für den Himmel. Also was das Ziel für den alttestamentlichen Gläubigen war, ist Kanaan gewesen. Und für uns Neutestamenter ist das der Himmel. Also, und jetzt ist sie auch, wie ihr Platz in Kanaan eingeschränkt worden ist, weil sie den Auftrag nicht ganz umgesetzt haben, so ist es effektiv auch im Himmel, dass wir unseren Platz einschränken. Also wir sind im Himmel, aber wir schränken den ein, wenn wir jetzt nicht den Sieg ganz auch mit Jesus zusammen durchziehen. Und darum möchte ich uns allen Mut machen, dass wir nicht ruben, bis wir das Zeug weg haben, wenn es dann etwas gibt, was uns da bestimmt. Vielleicht gibt es ja auch bestimmte Sünden, die wir den Eindruck haben, dass sie wie eiserne Wege, wie die kanadischen Völker gehen. Das ist unmöglich. Aber für Gott ist es nicht unmöglich. Und ich denke, da dürfen wir uns nicht über den Tisch ziehen lassen. Gott kann. Dann war es Zeit für den Josua, dass er Abschied nehmen musste. Bei Mose haben wir ja gesehen, ein ganzes Buch lang Abschied genommen. Fünfte Buch Mose, alles Abschiedswort von Mose. Der Josua hat sich auf zwei Kapitel beschränkt. Er hat dann alle Israeliten bei sich versammelt und er hat ihnen ganz fest ins Gewissen geredet und hat unbedingt die Treue zu Gott verlangt von ihnen. Er hat unbedingt wollen, dass sie Gott wirklich treu dienen und sich nicht mit anderen Völkern vermischen. Er hat gewusst, dass er nachher keinen Einfluss mehr nehmen kann. Und darum hat er ganz fest in sein Herz geredet und hat auch gesagt, die berühmten Worte, die wir auch kennen, die gefallen mir auch gut. Ich aber mein Haus, wir dienen dem Herrn. Also wir wollen dem Herrn dienen. Er ist wie vorausgegangen, auch wenn es dann nicht mehr lange Gelegenheit gehabt. Aber es hat dann dazu geführt, dass Israel die Bundeserneuerung gemacht hat. Sie haben gesagt, ja, wir wollen. Und sie haben neu eingeschlagen in den Bund. Kurz darüber ab ist dann der Josua gestorben. Mit 110 Jahren alt ist in seiner Stadt Timnath-Serach ist er begraben worden. Und es heisst dann, Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas. Und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Und mit der Eroberung von Kanaan hat sich Gottes Landverheißung an Abraham, an Isaak und an Jakob erfüllt. Nach so vielen Jahren, bevor er das nie gegeben hat, und jetzt ist der Moment da gewesen, wo sich diese Verheißung erfüllt hat. Und ich habe mir noch die Frage gestellt. Der Josua, das ist ja das Sinnbild für einen Sieger. Er heisst übrigens ja auch Jeshua. Oder? Von dem kommt das Wort, das griechische Wort Jesus. Ja, berettet, oder? Und wie hat der Josua so einflussreich können sein? Wieso hat er das können? Und es gibt wahrscheinlich viele Antworten, aber ich habe das Gefühl, zwei, die man sicher müsste auch mit einbeziehen, sind die das erste Mal, ich glaube, er hat in allen Herausforderungen, die ihm begegnet sind, hat er immer wieder treu nach Gottes Führung gefragt. Der hat nicht einfach etwas gemacht, sondern hat gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Und das hat er dann wirklich auch gemacht. Das, was Gott ihm gesagt hat, auch wenn es viel Mut gebraucht hat. Und ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da drin, glaube ich, liegt noch recht viel Potenzial. Wie viel mal mache ich einfach, weil ich denke, ja, das weiss ich jemand, oder wie es jemand könnte gehen, oder was könnte gut sein. Manchmal ist es menschliches Gedankengut, manchmal christliches Gedankengut, aber ich frage dann vielleicht wie im Moment nicht. Und wenn wir das noch mehr machen, ist es im Moment, ich frage Jesus, was will ich, was soll ich jetzt? Oder? Ich glaube, das könnte recht viel bewirken. Und so ist es beim Josua gewesen. Und das Zweite, der Josua hat sich ausbilden lassen von Mose. Es war die Hilfe von Mose. Der Diener von Mose ist ständig an seiner Seite geblieben und hat für ihn gearbeitet. Er hat einen riesen Einsatz gemacht. Und ich denke nicht, dass er das gemacht hat von Anfang an, weil er gewusst hat, dann werde ich dann einmal selber der Chef. Sondern er hat einfach nur gedient. Und indem er das gemacht hat, hat er auch extrem viel profitiert, weil er so viel gelernt hat von Mose. Er hat sich prägen lassen von dem unglaublich grossen Führer. Und wenn wir uns uneigennützig brauchen lassen, dann glaube ich auch, dass er uns auch weiterbringt. Und gerade wenn wir vielleicht auch, ja, vielleicht gibt es eine Person, die wir uns ein bisschen annähern können, die für uns irgendwo ein Vorbild sein könnte. Dass wir dann vielleicht auch von dem profitieren können. Und wir könnten ja mal für das beten. Ich habe auch schon mehr als einmal, ja, ich so Zeiten dürfen haben, wo ich so Personen kann im Leben, wo ich extrem profitiert habe. Und betet doch mal für so einen Mose, dass er uns mitnehmen kann mit so einer Person und dass wir dann nachher auch anderen können helfen, ihr Land, ihr verheißene Land einzunehmen, wie der Josua. In zwei Wochen machen wir einen kleinen Exkurs. Also wir verlassen die direkte Bibel, kann ich noch reden, die direkte Geschichte der Bibel. Und ich möchte mit euch so einen Querschnitt machen, wie hat sich das Land entwickelt von Israel, also die Landentwicklung vom Josua bis zum heutigen Tag. Also wann hat das Volk Israel das Land verloren, wann haben sie wieder rübergekommen und warum und wieso. Wir werden auch sehen, im 20. Jahrhundert ist es ein riesen Wunder gewesen, dass Israel wieder ein Land bekommen hat, ein Staat. Wie ist das gekommen? Und es hat nachher auch Kriege gegeben. Es hat drei Kriege gegeben. Und dass Israel heute noch besteht, ist eigentlich nochmal ein Wunder. Es dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben. Und das haben wir das nächste Mal anschauen. Also ich finde es mega spannend und wir müssen unbedingt dabei sein. Gut, dann singen wir noch zusammen ein Lied. Was haben wir dort für eine Nummer, Werni?